Wir sind in der letzten Predigt, unsere Predigtreihe Nachfolge in einer pluralistischen Gesellschaft. Und wir schauen uns ja in dieser Predigtreihe die Christen in Korinth ein bisschen genauer an. Und ganz konkret schauen wir uns aus der Korinther 8 bis 10 in dieser Predigtreihe an. Heute haben wir Kapitel 10, beziehungsweise ab Vers 14. Und wir sehen da die Korinther, sie sind so herausgefordert, in dieser pluralistischen Welt, in der sie leben, irgendwo Kurs zu halten. Ja? Das ist so ihr Struggle irgendwo. Und sie versuchen irgendwo den Kompromiss zu finden in diesem ganzen Thema, wie gehe ich um mit meiner Umwelt. Und ganz konkret ist hier die Situation, dass sie eben immer wieder dazu geneigt sind, mit einem heidnischen, weiterhin an einem heidnischen Tempelkult irgendwo teilzunehmen. Ja? So, das ist die Situation, sie sind immer wieder da und gehen dann doch mal mit in diesen Tempel und in diesen Tempel. Und sie begründen das Ganze mit ihrer vermeintlichen Erkenntnis. Hey, wir wissen doch, es gibt nur einen Gott und wir wissen doch, das ist nicht so wild und so, das andere ist eh nur, wir machen da mit, aber wir wissen ja, im Grunde gibt es das eigentlich gar nicht. Und wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, der eigentliche Grund von dem, dass sie da immer noch mitgehen oder dass sie wieder mitgehen, ist eigentlich der soziale Druck von außen. Ist eigentlich, dass sie irgendwo, dass es sie was kosten würde, irgendwo jetzt davon sich fernzuhalten. Und Paulus antwortet dann darauf und wir können da sehr, sehr viel in dieser Argumentation, das geht über drei Kapitel, argumentiert Paulus, da können wir sehr viel so davon lernen, was es bedeutet, ein Nachfolger in einer pluralistischen Gesellschaft zu sein. Was für Maßstäbe, was für Schablonen wir anlegen dürfen und so weiter. Und ich gehe mal ganz kurz, mache ich mal den Rückblick, okay? So, Paulus hat damit begonnen, dass er zuerst mal gesagt hat in Kapitel 8, hey, einem Nachfolger geht es nicht zuerst um die eigenen Rechte. Was darf ich nicht oder so, sondern ihm geht es mehr um das geistliche Vorankommen seiner Geschwister und der Gemeinde. So, das ist das Erste, wonach er fragt. Bevor er jetzt fragt, was ist richtig, was ist falsch oder sonst was, fragt er erstmal oder bevor er sagt, hey, ich weiß doch und so weiter und ich stehe da drüber, sagt er, hey, was dient den anderen? Paulus bringt dann sich selber als Beispiel und sagt, hey Leute, schaut mal, ich habe auf so viel verzichtet. Weil ich nicht frei bin? Nein, ich bin frei. Ich durfte alles. Ja, ich bin frei, aber ich bin bereit, meine Freiheit immer wieder zu beschneiden dafür, dass Menschen irgendwo Rettung erleben, dass Menschen gewonnen werden für diesen christlichen Glauben. Und er beschreibt dann einen Nachfolger, er vergleicht den mit so einem Hochleistungssportler. So ein Hochleistungssportler, der auf das Ziel fixiert ist und irgendwo alles, sein ganzes Leben eigentlich diesem Ziel irgendwo unterordnet. Der verausgabt sich, der bleibt konzentriert, der weiß, wo er hin will und der ist unter Spannung irgendwo. Und dann redet Paulus weiter über Nachfolger und sagt, hey, auch wir als Christen, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wir sind verletzlich, wir sind irgendwo schwach. Und Nachfolger weiß um die Möglichkeit zu strugglen. Er weiß, ich sitze nicht so fest im Sattel, ich brauche die Gnade Gottes, ich brauche die Treue Gottes, ich brauche die Hand Gottes, die mich da durchleitet und ich muss da fokussiert sein. Aber diese Treue Gottes, sie befähigt mich auch, irgendwo auf diesem steinigen Weg manches Mal zu bestehen. Das ist so ein bisschen die Grundlage und heute kommen wir so in die Zielgerade, okay? Und auf das, was jetzt gesagt wird, spitzt sich eigentlich das ganze Argument und die ganze Argumentation von Paulus so zu. Das ist ein konkretes Ergebnis und ich will dir sagen, hab viel Gnade mit mir, weil die Herausforderung bei dieser Stelle, mein persönliches Empfinden, die Herausforderung ist, wie können, also das, was er in der Situation damals sehr konkret sagt, auf uns heute zu übertragen, okay? Und ich will uns einfach ein paar Anhaltspunkte geben und den Rest darfst du selber füllen, beziehungsweise, ja. Also, wir lesen mal zusammen die Stelle und dann werdet ihr schon merken, was ich damit meine. Er sagt ihnen, wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, also das Thema, dass sie auch schwach sind, dass sie auch herausgefordert sind, dass sie sich nicht überheben sollen, wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, meine lieben Freunde, gibt es nur eins, lasst euch unter keinen Umständen zum Götzendienst verleiten. Ich spreche doch zu vernünftigen Leuten. Beurteilt selbst, ob das, was ich sage, richtig ist. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Also da geht er so auf das Abendmahl ein. Denkt an das israelitische Volk. Kommen nicht alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar und dadurch mit Gott, dem der Altar geweiht ist? Was folgt daraus im Hinblick auf das Götzenopferfleisch? Ist es etwa doch mehr als nur Fleisch? Gibt es die Götzen in Wirklichkeit doch? Nein, das nicht. Aber was den Götzen geopfert wird, wird den Dämonen geopfert und nicht dem wahren Gott. Und ich möchte nicht, dass ihr in Verbindung mit Dämonen kommt. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwas stärker als er? So, dieser Text hier, Paulus vergleicht hier das Abendmahl und diesen heidnischen Tempelkult. Und er sagt eigentlich unterm Strich, ihr könnt nicht einerseits an diesem Abendmahl teilnehmen, dem Symbol für die Zugehörigkeit zu Christus, dem Symbol dafür, dass ihr neue Menschen seid, dass ihr unter der Vergebung, unter dem Blut Jesu steht, das euch vergeben wurde in dem Tod Jesu am Kreuz. Das Symbol dafür, dass sie zu diesem Jesus gehören, dass sie Anteil haben an seinem Leben, Anteil an seinem Sterben, im Sinne von Anteil an der Ewigkeit, ja. Dass sie zu seinem Leib gehören, als gesamte Christenheit. Sondern es ist unmöglich, einerseits am Abendmahl teilzunehmen, das eben genau dafür steht, dafür, dass sie anders sind und zu Jesus gehören, und gleichzeitig eben noch am heidnischen Tempelkult teilzunehmen, dem Symbol für die Zugehörigkeit eben zu einem anderen Gott oder zu einem anderen Götzen. Ja? Er sagt, es geht nicht, ihr könnt nicht beides, ihr müsst euch im Endeffekt entscheiden, beziehungsweise sie haben sich ja schon entschieden. Sie gehören ja schon zu Jesus. Das Ding ist ja schon safe, ja? Das Ding läuft ja schon, aber deshalb macht es keinen Sinn mehr, am heidnischen Tempelkult teilzunehmen. Und Paulus sagt an der Stelle auch nicht, dass Götzen was Reales sind. Das betont er, ja? Er sagt, Götzen sind nichts Reales. Ein Götze an sich ist auch nichts Okkultes oder so. Es ist, das Alte Testament betont schon, dass ein Götze, also da steht das Wort, wenn du es übersetzen willst, das steht immer für Götzen, Nichtse. Nichtse. Also ein Götze ist nichts. Ein Götze ist selbst geschnitzt, von Hand gemacht, einfach nur ein Stück Holz, einfach nur ein Stein oder sowas, ja? Also ein Götze an sich ist nichts, will Paulus unterstreichen. Und wie gesagt, die ganze Bibel unterstreicht es, ja? Also da haben die Korinther schon recht, natürlich. An sich steckt in dem nichts Schlimmes, so von der Materie her, wenn du so willst. Von der Sache an sich, von der Grundlage. Aber jetzt kommt das Problem. Das Problem ist, dass Menschen eben aus diesem Nichts, dass dieses Menschen dieses Nichts zu ihrem Gott machen. Das ist das Problem von so einem Götzen, dass sie dieses Nichts oder eine Sache zu ihrer Richtschnur für ihr Leben machen. Zu etwas, was ihr Leben leiten und bestimmen darf. Zu was, wonach sie ihr Leben ausrichten. Ja? Das ist ein Götze. Und weil es eben nur den einen Gott gibt, wir Christen sind keine Polytheisten, wir glauben, dass es einen Gott gibt. Aber weil es nur diesen einen Gott gibt, ist alles andere, was irgendwo angebetet wird oder was irgendwo an Gottes Stelle tritt oder was Gott irgendwo aus dem Mittelpunkt heraus nimmt und ihm vom Thron stürzt, wenn du so willst. Ja? Deswegen, also all das, was so am Schluss ein direkter Konkurrent Gottes ist. Ja? All das ist, was Paulus eben hier bemängelt. Und Paulus sagt dann, damit, indem man denn diese Götzen irgendwo anbetet, betet man natürlich nicht, also Götze ist nichts, aber man betet das an, was dahinter steht, nämlich die Dämonen. Es ist eine Anbetung, eine Verherrlichung der Dämonen und damit des Teufels. Ja, weil am Schluss gibt es Gott und gibt es den Teufel. Und wenn etwas nicht Gott verherrlicht, Gott sogar klein macht, dann wird damit, wenn du so willst, der Teufel groß. Ja? So, das ist die Logik hinter dem, was Paulus sagen will. Und bei den Korinthern, da sehen wir jetzt, es ist ein Stück Holz oder eben irgendein Steinblock oder sonst was, wie auch immer. Und woanders, wenn man das mal übertragen will, woanders wäre es irgendein heiliges Tier meinetwegen. Oder eine Ideologie. Oder gewisse Werte, die man so hochstellt. Oder der Materialismus oder, ja, was auch immer es ist. Aber es ist immer was, wovon Menschen sich abhängig machen, was im Grunde von Gott wegführt. Ja, das ist ein Götze. Was Gott Konkurrenz macht. Und Weißt du, die Korinther, sie hatten so in ihrer Kultur, das waren ihre Götzen, ihre Art, wie das gelaufen ist. Aber jede Kultur hat so ihre Götzen. Jede Kultur hat solche Dinge, die eben genau das, was ein Götze damals ausgemacht hat, heute ausmachen. Und genau das füllen irgendwo. Und Paulus sagt jetzt, hey, du kannst nicht auf der einen Seite teilnehmen an etwas, was ein Symbol der Zugehörigkeit zu dem entsprechenden Götzen ist, ohne davon irgendwo geprägt zu werden, ohne davon beeinflusst zu werden und ohne dich irgendwo dem Ganzen auch in einer gewissen Art und Weise zu unterstellen und das irgendwo mit zumindest zu verherrlichen. Ja, es funktioniert nicht. Indem die Korinther da reingehen, denkt jeder außenrum erstmal, okay, klar, die können auch dazu. Die finden das schon okay, dass man so anderen Götzen anbetet. Und sie selber machen ja, sind ja auch irgendwo mit drin, machen ja diese Handlungen und so weiter. Und Paulus sagt, hey Leute, macht euch doch nichts vor. Ihr werdet da nicht einfach rausgehen und das ist easy. Ihr werdet davon beeinflusst und es funktioniert nicht, es passt nicht. Ihr reizt damit Gott zur Eifersucht. Und ich habe mir jetzt so lang und breit überlegt und ich stolper mein ganzes Leben schon, oder seit ich Christ bin, habe ich mir immer wieder diese Stelle angeschaut und habe mir diese Frage gestellt, geht dir vielleicht auch so? Weil das natürlich eine herausfordernde Frage ist, wie übertrage ich die Sache? Aber ich versuche einfach mal eine so eine Situation, die ich mal erlebt habe, so ein bisschen drauf anzuwenden, okay? Und ich will nochmal betonen, das mag bei jedem auch ein bisschen anders sein, ja? Und trotzdem glaube ich, gibt es eben, jede Kultur hat vielleicht so ihre Götzen, also genau. Aber ich musste mich so erinnern in der Vorbereitung an meine Fachoberschule, ja? Ich habe Fachabi gemacht und dann nach dem Fachabi, wie es halt überall ist, gab es so eine Abschlussfeier, okay? Und da war ich so neu im Glauben und ich wusste schon, wie diese Abschlussfeier aussehen wird, okay? Und jetzt nichts dagegen, aber ich wusste schon, ach, das wird so ein Besäufnis werden und so habe ich da jetzt wirklich so Bock drauf, ja? Und dann dachte ich mir, ach komm, egal, ich gehe hin, ja? Und dann habe ich noch einen Kollegen von mir mitgenommen. Im Auto, das Erste, was er macht, er zündet sich erstmal einen Joint an, ja? Okay, ich sage zu ihm, komm, mach wenigstens das Fenster auf, ja? Aber das... Ja, das war damals noch nicht so weit weg von mir, von daher hat mich das jetzt nicht so schockiert oder so. Aber einfach so, okay, er hat schon gut angefangen, ja. Wir fahren dahin, mein ganzes Auto stinkt dementsprechend, ja. Und dann kommen wir halt an und gut, erstmal war alles ganz normal und so weiter, aber so langsam sind alle sehr heiter geworden, okay. Und immer mehr getrunken. Ich war ja Fahrer, ich hatte mir auch vorgenommen, nicht zu trinken. Ich sagte, das war ein großer Fehler im Nachhinein, blöd gesagt, ja. Weil wenn du mal nicht getrunken hast und alle um dich rum, du denkst, bin ich auch mal so verrückt wie die ganzen Leute, wenn ich so bin. Es ist sehr crazy, ja. Und dann haben die Leute mich zugelabert mit irgendwelchen Sachen, wo ich in dem Moment, weißt du, als junger Christ, neu dabei, begeistert von Jesus, wo die mich zumüllen mit ihren, in dem Moment, bescheuerten Gedanken und Sachen, die sie gerade so feiern und die sie gerade begeistert. Und ich habe mich so richtig unwohl gefühlt gehabt. Und irgendwann kommt der Kollege von mir, den ich auch mitgenommen hatte, und sagt zu mir so, hey Simon, der hat so ein bisschen ein Auge geworfen auf eine aus der Parallelklasse. Gell? Und dann sagt er so, Simon, hey, ich bräuchte mal deinen Autoschlüssel. Also, die wollten jetzt nicht Karten spielen im Auto, wenn du verstehst, was ich meine, okay? So, dann sage ich so, ja, ich gebe dir sicherlich nicht meinen Schlüssel jetzt. Doch, komm Simon, gib mir deinen Schlüssel. Nein, ich gebe dir nicht meinen Schlüssel, ist mir egal, ich gebe ihn dir nicht, Punkt, ja. Und dann war ich schon innerlich so, gell, irgendwo, ich habe gesehen, der halt flirtet die ganze Zeit mit der und um mich rum. Und irgendwann, ich bin dann so ein bisschen in meine Ecke und dachte mir, okay, ich überstehe einfach den Abend jetzt, ja. Und weißt du, du hast ja in so einem Moment zwei Optionen, wie du mit so einer Situation umgehst, ja. Die eine Option ist, ich feiere nicht mit, ja, weil ich es nicht cool finde, aber dann kann ich auch so gesehen gleich nach Hause gehen, ja, weil im Endeffekt, ja. Oder die, zumindest für mich war das so, ich hätte bei was mitgefeiert, was entgegen all meinen Werten und entgegen allem, was ich glaube, was richtig ist, wäre. Ja? Ich hätte mich irgendwo damit auch dem Ganzen ja unterstellt, hätte gesagt, ja, das ist okay und ich finde es eigentlich gut und ich finde es eigentlich richtig und ich kann da auch mit voll drauf abgehen. Ich sage damit, ich finde es irgendwo in Ordnung, wie es läuft. Ja? Und ich habe mich dann, wie gesagt, am Schluss entschieden, ich habe mich da ein bisschen an den Rand gestellt und dachte einfach, komm, ich bringe den Abend vorbei, der andere... am Schluss ist der andere mit mir nach Hause gefahren. Die aus der Parallelklasse auch, ja. Und noch einer, ja. Und dann habe ich die bei dem zu Hause abgesetzt und ich dachte mir, boah, kein Bock auf nochmal sowas, ja. Und verstehst du, ich glaube, das ist genau der Punkt. Die Predigt heute, sie heißt Anpassung versus Abgrenzung. Oder andersrum, Abgrenzung versus Anpassung, weiß nicht genau. Anpassung versus Abgrenzung. Und ich will dir mal sagen, es ist erlaubt und es ist auch wichtig, sich manches Mal abzugrenzen. Weißt du, jeder, der Prinzipien hat, grenzt sich manches Mal ab. Das gehört dazu, das ist doch klar. Wenn da Dinge sind, die nicht meinen Werten entsprechen, nicht meinen Vorstellungen entsprechen, wenn da vielleicht Orte sind oder Sachen sind, die für etwas sogar stehen, was absolut nicht meinen Werten entspricht, dann darf ich auch und dann muss ich mich auch irgendwo, um mir selber treu zu bleiben und in dem Fall um Gott treu zu bleiben, von diesen Dingen in einem gewissen Rahmen abgrenzen. Ja? So, wenn an einem Ort irgendwo etwas angebetet wird, etwas Falsches in den Mittelpunkt gestellt wird, wenn da Werte vertreten werden, die mit Gott nicht vereinbar sind, oder wenn, ich rede es ganz allgemein, ja, von einer Sache, von einem Ort, wie auch immer, wenn es etwas ist, von dem wir wissen, das reizt Gott eigentlich zur Eifersucht, das ist die Formulierung hier, das reizt Gott eigentlich zur Eifersucht und es stellt ihn in Frage, dann glaube ich, dann habe ich als Christ, darf ich mich als Christ auch davon abgrenzen und sagen, da habe ich keine Lust drauf, ja, weil es eben nicht Gott verherrlicht, weil es eben nicht ihn groß macht, sondern weil es ihm irgendwo die Ehre raubt. Und dann gehe ich lieber einmal weniger zu manchen Sachen, bin lieber einmal weniger bei Dingen dabei, als einmal zu viel. So, in unserer Zeit ist vieles nicht so eindeutig. Also man könnte sagen, die Korinther, okay, die hatten zwar verschiedenste Kulte, aber am Schluss haben die alle ähnlich funktioniert irgendwo. Man musste schon, wenn man in den Tempel reingeht, dann läuft es so und so ab. Das war eigentlich überall ähnlich. So bei uns, finde ich persönlich, ist vieles nicht so eindeutig, ja. Lass mir ein Beispiel geben. Wenn du zum Beispiel nach China gehst, dann behaupte ich mal, in China würde kein Christ Kung-Fu machen. Ja? Würde niemand machen. Warum? Weil Kung-Fu in China ein Ausdruck des Taoismus ist. Okay? Es ist eine religiöse Übung. Es ist absolut, damit sagst du eigentlich, hey, ich glaube an das Ganze und ich nehme da irgendwo mit dran teil. Ja? So. Jetzt ist natürlich bei uns so, bei uns ist das Ganze verwestlicht, es gibt auch verschiedene Formen, das muss man auch dazu sagen, ja. Es gibt Formen, die haben sich eigentlich, haben überhaupt nichts mehr mit der Grundlage zu tun. Nimm zum Beispiel wegen Zungen, da ist eigentlich nichts mehr da, ja. Und dann gibt es andere, so Shaolin-Kung-Fu, wo du im Grunde noch von diesen Mönchen teilweise unterrichtet wirst, wo es dann vielleicht ganz anders ist, ja. Wo diese Wertevorstellungen und dieses Bild dahinter immer noch dasselbe ist wie damals, einen sehr religiösen, spirituellen Grundlage hat eben. Und ich glaube, man darf immer wieder dann auch im Einzelnen fragen, wenn man ja auch mal ehrlich sein und fragen, passt es zu mir, was ich gerade mache? Ist es okay? Zum Beispiel, Michael Stahl habe ich gehört, also du musst dir vorstellen, es gibt so Kampfsportarten, da kommst du halt rein und du verneigst dich erstmal vor den großen Meistern, die irgendwo in China sind, dann vor dem Meister, der gerade der Hauptmeister ist, dann vor den Toten, ja, so die früher mal irgendwelche Meister waren. Und ein Michael Stahl sagt, also das ist ein bekannter Kampfsportler, der sagt zum Beispiel, also aber Christ, der sagt zum Beispiel, ich verneige mich nicht vor Toten. Ja, so. So, wenn du das so interpretierst, dann sagst du, ich verneige mich nicht vor Toten. Wenn du es anders interpretierst und du sagst, hey nein, es geht einfach darum, jemanden zu ehren, im Sinne von einfach anzuerkennen, so wie im Sinne von wie ich ehre meine Eltern oder so, dann ist es nochmal vielleicht anders. Aber das ist nicht so leicht, da eine klare Position zu finden, muss ich sagen, in solchen Momenten, ja. Aber ich glaube, das sind halt Dinge, wo man irgendwo drin stehen darf, ohne jetzt aus Angst und Abgrenzung und keine Ahnung, aber einfach mal ehrlich reflektieren darf, passt es zu dem, was ich glaube? Ganz einfach, ja. Ist es das, was irgendwo zu meinem Glauben passt, was Gott, wo was Gutes dabei rauskommt oder eben nicht? Und dann darf ich mich auch davon abgrenzen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, ja, das vielleicht ein bisschen klarer ist. Nehmen wir mal Yoga, ja. So, Yoga ist vom Grundsatz her eine Ausdrucksform des Hinduismus, ja. Yoga ist ursprünglich ein rein spiritueller Weg, um Erleuchtung zu finden im hinduistischen Sinne, ja. So, das ist das, wo es herkommt. Und jetzt ist das natürlich auch verwestlicht. Nur da ist dann manches Mal die Frage, ich meine, wenn es so weit geht, also keiner hat ein Problem mit Meditation, glaube ich, aber wenn es am Schluss darum geht, dass da viele, sag ich mal, spirituell-philosophische Elemente aufgegriffen werden, ja. Ich habe mein Buch gelesen, bevor ich gläubig wurde, Die Weisheit des Rajinder Singh, okay. Da ging es darum, alle Religionen sind gleich und so. Und dann gab es da so ein, dann musst du immer dein inneres Auge suchen, dein inneres Licht suchen. Das ist immer hier und du meditierst und du suchst dieses innere. Versteht ihr? Und ich habe das gelesen damals und dachte, ja krass, die Bibel und die Upanishaden und alles irgendwie gleich, krass. Dann habe ich irgendwann die Bibel gelesen und habe gemerkt, ja gut, ist vielleicht nicht ganz so. Ja? Und von dem Licht habe ich da auch noch nie was gehört zwischen den Augen. Ja? Also wenn du verstehst, was ich meine, ich glaube, wir dürfen auch mal fragen und auch mal reflektieren, das, was ich hier mache, ist es überhaupt vereinbar mit meinem Glauben? Ist es vereinbar mit meinem Weg? Und nicht nur einfach sagen, kein Problem, juckt mich ja nicht, ich glaube es ja nicht. Also wir dürfen immer wieder an unsere Teilnahme an Sachen, an Dingen, wo wir teilnehmen, wo wir Teil werden, die Schablone legen, passt es zu Gott? Macht es ihn groß oder stellt es was anderes in den Mittelpunkt? Oder macht es ihn vielleicht sogar klein? Ja? Es gibt natürlich viele neutrale Sachen, wo niemand was sagen würde, aber gibt es Dinge irgendwo, wo wir merken, eigentlich wird da ein anderer Gott angebetet? Das ist so der Punkt. Und ich habe vorher definiert, was ich meine mit dem anderen Gott. Wo was anderes zu Gott gemacht wird. Das kann einfach was ganz Normales sein. Ja? Und schau mal, die Korinther, die hätten in dem Ganzen jetzt gesagt, diese Gruppe von Korinther, die hätten salopp gesagt, ich mache ja nur mit, ich glaube aber ja nicht dran. Ich mache ja nur mit, aber ich glaube ja nicht dran, von daher passt es ja. Und Paulus sagt, nee, Freunde, so läuft das nicht. So funktioniert das nicht. Dieser Kompromiss, er klappt nicht. Du kannst nicht beides machen. Das passt nicht zusammen. Das Abendmahl. Und von der Art, wie das gefeiert wurde, ist das Abendmahl sehr ähnlich gewesen wie dieses Mahl im Tempel. Ja, das war so sehr ähnlich, deshalb konnte er das auch gut nebeneinander stellen. Und er sagt, hey, das sind zwei Sachen, die passen nicht zusammen. Du kannst das eine oder das andere wählen. Du musst dich entscheiden. Und ich glaube, genau deshalb ist es wichtig, sich eben auch von Dingen abzugrenzen und abgrenzen zu können und auch selber beurteilen zu können. Ja. Und wie gesagt, ich rede hier von mündigen Christen. Ich rede nicht von irgendwelchen ängstlichen Christen, die durchs Leben gehen und überall nur was ich was sehen, sondern ich rede von Menschen, die Ideale haben, die an Dinge glauben, die sagen, hey, mir ist das was wert und die Größe haben auch zu sagen, nö Leute, da habe ich keinen Bock drauf. Das finde ich Mist. Ja? Also worum es Paulus natürlich in dem Ganzen nicht geht, ist, dass Christen sich irgendwie aus der Welt zurückziehen oder so. Ja? Und das ist auch ganz entscheidend, das betont er nämlich im nächsten Absatz. Es geht ihm nicht darum, dass die Christen sich aus der Welt zurückziehen. Man muss sich nicht bewusst komischen Sachen aussetzen, aber gleichzeitig ist man eben Teil dieser Welt und will eben auch nicht immer allem nur aus dem Weg gehen. Ja? Ist auch ganz wichtig und soll auch nicht einfach immer nur allem aus dem Weg gehen, sonst ist es eine komische Geschichte. Und wir lesen mal weiter ab Vers 23. Da heißt es, alles ist mir erlaubt, sagt ihr. Mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Was heißt das konkret? Bei Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, braucht ihr nicht nachzuforschen, ob es einem Götzen geopfert wurde. Ihr könnt alles ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen. Denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Dasselbe gilt auch, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt und ihr die Einladung annehmt. Ihr könnt alles, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen und braucht nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Sollte allerdings jemand ausdrücklich zu euch sagen, dieses Fleisch wurde als Opfer dargebracht, dann esst nicht davon und zwar mit Rücksicht auf den, der euch darauf aufmerksam gemacht hat. Genauer gesagt mit Rücksicht auf sein Gewissen. Wohlgemerkt, ich spreche vom Gewissen des anderen. Was mein eigenes Gewissen betrifft, bin ich frei. Doch warum sollte ich mich so verhalten, dass das Gewissen des anderen verletzt wird und er meine Freiheit verurteilt? Ich könnte zwar mit einem Dankgebet an der Mahlzeit teilnehmen, aber soll es etwa dahin kommen, dass man mir Vorhaltungen macht wegen etwas, wofür ich Gott danke? So, Paulus betont hier nochmal, hey Freunde, Fleisch an sich ist nichts Schlechtes. Fleisch an sich ist an sich kein Problem. Oh, ich höre schon die jetzt irgendwie. Okay, Freunde, anderer Kontext, okay? Andere Geschichte. Klärt das für euch, andere Geschichte. Okay? Er will damit einfach sagen, ich mach's mal breiter. Essen an sich, okay? Essen an sich ist nichts Schlechtes. Das will er sagen, okay? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist der falsche Umgang damit. Das Problem ist, was man aus diesem Essen, in dem Fall aus dem Götzenopferfleisch, eben, dass man daraus was anderes macht, dass Menschen damit etwas anderes verbinden. Aber wenn du jetzt sozusagen, wenn jetzt die Korinther über den Markt laufen und Angst haben, oh nein, könnte ich das falsche Fleisch essen, dann sagt Paulus, hey Leute, das ist nicht die Sache. Nehmt es und esst es einfach mit der richtigen Haltung, sprecht euer Dankgebet, seid Gott dafür dankbar und es ist kein Problem. Ja? Und Ich glaube, so ist es eben mit vielen Sachen auch in unserer Zeit, in unserer Welt. Schau mal, es gibt viele Dinge, die werden, sag ich mal, vergottet. Okay? Nimm mal zum Beispiel Geld. Ja? Ich glaube, Geld ist eins der größten Götzen dieser Welt. Es gibt fast nichts, wo Menschen mehr hinterherrennen, wo Menschen mehr ihre Sicherheit und ihr gesamtes Leben drauf bauen als auf Geld. Auch wir Christen oft, ja. Weißt du, das Schlimmste, glaube ich, stell dir mal vor, morgen, na egal, ich bring's mal zu Ende, okay, ich bring's mal zu Ende. Jetzt stellen wir uns mal vor, aus irgendeinem Grund wurde morgen das System, in dem wir drin leben, und dass wir das auch momentan, glaube ich, wo wir gut drin leben können, würde irgendwo sagen, hey, wenn das und das nicht eingehalten wird, wofür ihr Christen steht, dann gibt es keine Möglichkeit für euch mehr Geld abzuheben. Nehmen wir mal an, okay? So was wäre dann? Verstehst du? In so Momenten, da merkst du, wie groß dieser Götze in deinem Leben ist. In so Momenten merkst du, wie abhängig du eigentlich von solchen Sachen bist, ja? Also Geld ist, glaube ich, für viele Menschen ein unglaublicher Götze. Hoffentlich nicht für uns, aber für viele Menschen ein unglaublicher Götze. Und schau mal, aber Geld ist ja per se nicht schlecht. Geld an sich ist nicht das Schlechte. Das Schlechte, das Falsche ist, was Menschen draus machen. Ja? Und das ist, worum es Paulus auch so geht. Und ich kann mit diesem Geld gut umgehen und was Gutes draus machen, und dann ist es gut. Aber ich sollte vielleicht nicht hingehen und meinetwegen die größte Abzockerfirma nehmen und da meine Aktien rein investieren oder so. Ja? Oder meinetwegen irgendein System, das noch total fördert, dass Geld zum Gott wird. Da voll rein investieren. Dann, glaube ich, wäre ich an dem Punkt, wo Paulus sagt, mach das nicht. Ja? Aber grundsätzlich, natürlich bin ich Teil dieser Welt und werde irgendwo mit Geld umgehen. Und Geld an sich ist nicht das Problem. Es ist ja nur ein Schein oder was auch immer. Nicht mal heute. Ja? Und weißt du, da frage ich auch nicht dauernd, was jetzt mit diesem Geldschein schon gemacht wurde. Da überlege ich nicht dauernd, boah, krass, und was ist hier und was ist da. Das würde mich ja verrückt machen. Ja? Es würde mich auch nirgends hinbringen. Paulus sagt, das sind andere Fragen, die man dann da dranlegen darf. Ja? Zum Beispiel diese Frage, was dient dem anderen, beziehungsweise was dient der Gemeinde? Ja, das ist eine große Frage. An den Sachen darf ich mich dann orientieren. Wie geht es dem anderen damit? Wie geht es dem Nichtchristen, der mich darauf hinweist, hey, das ist meinetwegen Götzenopferfleisch, ja? Dann sage ich, okay, gut, weil ich weiß, dass das für dich schwierig wäre, wenn ich das jetzt essen würde, mache ich es nicht, dir zuliebe. Und Gott zuliebe, um irgendwo ihm Ehre zu geben. Ja? Okay, wir lesen noch die letzten drei Verse, da heißt es dann ab Vers 31, und das ist die Zielgerade von diesem ganzen kompletten drei Kapiteln. Da sagt Paulus jetzt als Abschluss, als Zusammenfassung, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, dann kannst du jetzt alles, was es auch sei, kannst du all das einfügen, ja. All das andere. Verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid. Weder für Juden, noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. So. Und da siehst du mal so diese Schablonen, die Paulus anlegt, zusammengefasst. Okay, er sagt, hey, das Erste, was ich an mein Handeln ranlege, an das, wo ich mitmache, ranlege, an meine Teilhabe von Dingen ist, verehrt es Gott, verherrlicht es Gott oder macht es Gott klein. Das Zweite ist, hilft es Menschen, irgendwo näher zu diesem Gott zu kommen, hilft es Menschen zu glauben. Das Dritte ist, was macht es mit meinen christlichen Geschwistern? Bringt es ihnen Struggles, bringt es ihnen Herausforderungen, bringt es ihnen Fragezeichen in ihrem Glauben, bringt es Zweifel oder bringt es Glaube? Ja, und ich will mich so verhalten, dass mein Leben Menschen hilft zu glauben und nicht zu zweifeln. Ich will enden mit diesem Gedanken der Nachfolge. Ich hatte in meiner ersten Predigt erwähnt, meine Tochter, die ist so ein Nachfolger von mir. Ja, meine Tochter, wenn ich dahin laufe, läuft die hinterher. Die watschelt einfach immer hinterher. Okay, ich würde irgendwas sagen, sie würde es früher oder später versuchen nachzumachen. Ja, wir haben letztes Mal Tierlaute geübt und dann macht sie es halt nach, ja, weil sie lernt von mir. Und ein Nachfolger ist jemand, der jemand anderen imitiert. Ja? Und wenn wir sagen, wir sind Nachfolger Jesu, dann entscheiden wir uns, ich will diesen Jesus imitieren. Und ich will das, was ihm wichtig ist, in meinem Leben wichtig sein lassen. Ich will, dass das, was er irgendwo fokussiert hat, wisst ihr, Jesus war hardcore fokussiert. Der Typ ging am Schluss ans Kreuz. Der wusste ganz genau, ich bin bereit, für meinen Gott alles aufzugeben. Für meinen Gott, für die anderen Menschen um mich herum, die ich lieb habe. Ich bin bereit, für sie alles aufzugeben. So, wenn wir Nachfolger Jesu sein wollen, dann ist es eben nicht so, dass wir einfach sagen, ja gut, ist ja nicht so schlimm und da, ich gehe mal den Kompromiss und ich mache mal da den Spagat und das, sondern ich entscheide mich, nein, mein Leben soll etwas sein, was diesen Gott ehrt und was, wo ich alles versuche, so zu machen, dass für ihn am Schluss das bestmögliche Ergebnis rauskommt. Ja? Dass er am Schluss erhoben wird. Dass er am Schluss groß gemacht wird. Ja? Warum? Weil wir sind schon Teil seines Leibes. Wir sind es schon. Wir sind schon errettet. Wir sind schon erlöst. All das gehört uns schon. Zumindest die Korinther, denen kann er das so sagen. Ja? Bei ihnen stimmt es. Ich kenne jetzt nicht jeden Einzelnen. Bei vielen von uns stimmt es auch. Ja? Aber was ich damit sagen will ist, die Grundlage ist, wir haben alles. Und weil wir alles haben, wollen wir Gott alles zurückgeben. Okay? Weil wir alles haben, wollen wir Gott alles zurückgeben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich will für uns beten und dann will ich einfach eine Frage noch stellen und damit dann überleiten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du für uns alles gegeben hast, Herr. Du bist ans Kreuz gegangen, du hast dein Blut vergossen und wir durften dadurch teilhaben an deiner Rettung. Danke dafür. Und ich will beten, Herr, segne uns, helf uns, schenk uns Weisheit, schenk uns einen klaren Blick, einen klaren Schritt, ein gesundes Selbstbewusstsein aus dir heraus, mit dem Wissen auch, was wollen wir nicht und mit dem Wissen auch, was wollen wir. Helf uns, zu den richtigen Dingen Ja zu sagen und zu Dingen auch, wo wir merken, das passt nicht, auch Nein zu sagen, Herr. Helf uns, an die verrücktesten Orte zu gehen, um dich groß zu machen, deinen Namen zu erheben, Herr. Und dass du verherrlicht wirst, das ist unser Wunsch. Wir mal fragen, wer ist hier, lass mal die Augen geschlossen halten, wer ist hier, der sagt, hey, ich merke, mir fällt es schon schwer, da die richtige Entscheidung zu treffen, mich abzugrenzen, irgendwo den richtigen Weg da zu finden. Vielleicht bist du auch auf der anderen Seite und du merkst, ich habe mich nur zurückgezogen. Ja, es gibt schon auch, ja. Und du sagst, hey Gott, ich will, dass du mir ganz neu Stärke gibst und dass du mir ganz neu deinen Weg zeigst. Helf mir, dass ich wirklich straight sein kann in dem, was du für mich hast. Wenn du hier bist und du magst, du brauchst Gebet, dann würde ich gerne noch für dich beten und dann darfst du dich kurz melden. Danke. Jesus, wir kommen gemeinsam vor dich und ich will dir gerade die auch bringen, die sich jetzt gemeldet haben, Herr. Und du sagst, du hast das Schwache berufen. Du hast die berufen, die sich auch manchmal schwer tun. Du hast die berufen, die eben nicht so locker alles hinbekommen und genau in sie willst du deinen Geist legen und segne diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben. Gib ihnen deine Kraft, deine Stärke, deine Weisheit, deine göttliche Erkenntnis, deine Liebe. Und lass sie Menschen sein, durch die andere wirklich wie bei einem Paulus dich finden. Jesus, wir wollen beten, wir wollen so einem Paulus nacheifern, der sagt, werdet wie ich. Wir wollen ihm nacheifern, in dem, wie er Nachfolge gelebt hat, Herr. Helf uns dabei. Du bist gut. Danke, dass du treu bist in unserer Nachfolge und uns da tragen willst. Amen. We'll be right back.